Diese
Konferenz
wird nun aufgezeichnet.
Und begraben. Das Gerücht macht die Runde. Vielleicht ist er doch auferstanden. Aber so richtig klar ist das noch nicht. Man weiß, das Grab war irgendwie offen, der Leichnam war weg. Einzelne berichten, sie sagen, ja, sie hätten diesen Jesus sogar schon gesehen oder zumindest jemand, der ihm sehr ähnlich war. Dieser Text hier spielt in einer sehr vagen Situation. Sehr vage. Ist dieser Jesus wirklich wieder lebendig? Oder sind das Hirngespinste, Wunschvorstellungen von Einzelnen, die irgendwas brauchen, um sich daran festzuhalten? Eine ambivalente Situation zwischen zwei Gegensätzen. Einmal absolut perspektivlos, ja, dieser Jesus, das ist komplett Geschichte, er ist gekreuzigt. Und auf der anderen Seite, was, wenn er doch lebt? Das, was eigentlich unvorstellbar ist, aber was wäre das auf einmal für eine riesige Perspektive? Fester Glaube, Zweifel, Hoffnungen. Vage und unklar. Wie soll man mit so einer Situation umgehen? Und vielleicht kennst du das auch von heute. Eine vage Situation. Im Glauben ist manchmal gar nicht so abwegig. Ich möchte gleich mal mit einem Zitat einsteigen. Und zwar hat Di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, im Oktober 2016 Folgendes geschrieben. Das größte Problem, das ich heute mit meiner Kirche habe, ist, dass sie mir nicht dabei hilft zu glauben. Nur Menschen, die begnadet sein müssen oder sehr naiv, schaffen es als Erwachsene, weiter ungebrochen im Glauben festzuhalten. Die Regel sind doch eher der bohrende Zweifel und lange Phasen der Abgewandtheit, in denen man sich nicht mehr aufgehoben fühlt bei seinem Gott. Dann später schreibt er weiter, ich wünschte mir, dass man mit den Zweifeln nicht allein gelassen wird. Aber es kommt mir manchmal so vor, als ob das die Frage ist, die Christen am meisten verdrängen. Bist du eigentlich sicher, dass du glaubst? Das als Statement, ein Wunsch nach der Berechtigung von Zweifel. Aber auch ja, eine gewisse Art von Bestandsaufnahme, dass manchmal der Zweifel im Glauben an Gott normal sein kann. Dass es ein Stück weit zum Glaubensweg vielleicht mit dazugehört. Es ist sehr besonders, was wir hier in diesem Text lesen. Denn man könnte auch denken, ja, ist Thomas der Zweifler, ja. Der kann eben nicht glauben, der ist irgendwie noch nicht so weit. Aber den schleppt Jesus auch noch mit durch. Ja? Selbst für den ist da noch Platz. Und man könnte denken, Thomas ist hier so ein bisschen das Problem in dem Szenario. Und so wird der Text oft, ja, oft auch verstanden oder auch, ja, interpretiert. Aber weit gefehlt. Ich fand es nochmal sehr interessant, als ich mir den Text angeschaut habe. Denn dieser Thomas, ja, er erfüllt hier eine sehr besondere Rolle. Wir können lesen am Anfang, beim ersten Mal erscheinen von Jesus, in Vers 20, dass alle anderen Jünger ja, alleine mit dem Sehen dieser Wundmale, als Jesus zeigt hier und da, das sind meine Wundmale und Nagelmale, die Jünger haben sich das angeschaut und wahrscheinlich so, ja, schön, sich gefreut. Sie waren irgendwie sehr zufrieden. Aber 8 Tage später, der Thomas, der geht noch einen Schritt weiter. Er will sie berühren. Er wird praktisch, er wird physisch, er will es erfahren. Und damit bekommt Thomas mit seinem Verhalten letztlich ein tieferes Verständnis von diesem Jesus. Und er spricht es aus, er zeigt nämlich auch eine Reaktion, da wo am Anfang die erste Runde Jünger ohne Berührung, die haben nicht viel gesagt, aber jetzt dieser Thomas, er sagt, mein Herr und mein Gott, Vers 28. Die Konsequenz aus dem Zweifeln muss also nicht unbedingt zwangsweise ein oberflächlicheres Verständnis über Gott zur Folge haben. Eher im Gegenteil. Also der Zweifel muss nicht unbedingt zwangsweise hinderlich sein für deinen Glauben. Das das widerlegt hier diese Geschichte und das finde ich bemerkenswert. Und das ist eines, was wir hier von Thomas lernen können. Es gibt eine Art, ja, es gibt eine gewisse Konstruktivität im Zweifeln. Ein konstruktives Zweifeln, der am Ende zu einer tieferen Erkenntnis führt. Der Thomas, er braucht die Verortung seines, ich nenne es mal Glaubensgefühls. Er braucht eine Rückkopplung, er braucht eine Einordnung seines eigenen Glaubens in die große Geschichte mit die große Geschichte von Jesus. Und an dem Punkt, wo er merkt, das ist dieser Jesus, mit dem ich auch schon den Weg gegangen bin, mit dem ich eine Geschichte habe, das ist derselbe Jesus, in dem Moment wird sein Glauben gestärkt. Und er spricht dieses Bekenntnis hier. Und es bedeutet für uns, dass wir auch so eine Verortung unseres Glaubens in die größere Geschichte Jesu brauchen. Dass wir ja, dass das Vage vielleicht durchbrechen und dahin dringen, es erlebbar haben zu wollen, es in Kontakt mit diesem Jesus zu bringen, was ich als ein Glaubensgefühl erlebe. Und dabei können einem sehr diese biblischen Geschichten helfen. Ich finde es, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal bleibt nicht sehr viel Zeit dafür übrig, in der Bibel zu lesen. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, sich mit diesen Geschichten, sich mit dieser Geschichte von Jesu, mit dieser Geschichte, die Gott mit dem Menschen hat, auseinanderzusetzen und sich dort drin ja, vor Ort zu verorten und eine direkte Berührung mit diesen Geschichten zu bekommen. Denn diese Verbindung kann dafür sorgen, dass ja, ich vielleicht eine größere Vergewisserung bekomme auch. Vielleicht auch dann in dem Moment, wo das Glaubensgefühl nicht mehr so stark ist. Und wenn das nämlich nicht mehr so stark ist, bleibt vielleicht nicht mehr viel übrig. Aber durch den Kontakt mit den Geschichten können Momenten, wenn ich mich wieder mit diesen Geschichten auseinandersetzen, können sie mich an etwas, wenn ich mich auseinandersetzen, können mich wieder zurückbringen. Sie können wieder etwas in mir anstoßen. So wie der Moment, wo Thomas merkt, ich komme mit diesem Jesus direkt in Kontakt, das ist derselbe Jesus. Auf einmal ist alles wieder da. Ja? Ist ja auch sehr interessant, es gibt ja auch so ein haptisches Gehirn, das Menschen haben. Ob ihr schon mal den Moment hattet, dass ihr irgendwas aus eurer Kindheit wieder gerochen oder wieder wie gefühlt oder wieder wie, ja, wiedererlebt habt. Vielleicht so einen ähnlichen Moment hatte hier Thomas. Und deswegen möchte ich auch nochmal Werbung machen für das KBP Bibel Meet and Read, was jetzt am Mittwoch um 20 Uhr wieder stattfindet. Also eine Möglichkeit, wenn man es vielleicht in seinem eigenen Alltag nicht so oft hat, sich mit den biblischen Geschichten in der Gruppe auseinanderzusetzen. Okay, nächster Punkt. Dieser Sonntag im Kirchenkalender, Annalena meinte es schon, hat eine sehr besondere Bedeutung. Der lateinische Name ist Quasimodo Geneti. Quasimodo Geneti, ich kann es nicht, habe es nicht geübt, aber jedenfalls, das heißt wie die Neugeborenen. Ja? Und es hatte die Tradition, dass die zu Ostern neu Getauften ihre weißen Taufkleider ausgezogen haben an diesem Sonntag und dann quasi wie aus dem Kokon geschlüpft als reife, ganz normale Menschen im Alltag ja, leben. Also so ein bisschen dieser Anfangsstatus der Taufe ist überwunden und jetzt sind sie wie die Neugeborenen, aber es spricht für eine Art Mündigkeit, für eine Art Reife im Glauben. Deswegen wurde später dann auch an dem Tag die Konfirmation gefeiert. Und die Frage ist ein bisschen, wie können wir ja, in unserem Glauben mündig werden? Das ist das, was die kirchliche Tradition für diesen Tag heute an uns als eine Frage stellt. Europa hat in Bezug auf den Glauben in den letzten Jahrhunderten in sehr kurzer Zeit eine unglaubliche Sinneswandlung durchgemacht. In nur wenigen Jahrhunderten änderte sich das Selbstverständnis, Christ zu sein, was normal war, hin zu einem Selbstverständnis, eben nicht mehr Christ zu sein. Wo es vorher normal war, an Gott zu glauben, ist es heute eher nicht normal, an Gott zu glauben. Wenn du also heute Christ bist, scheint der Zweifel ja mehr Raum zu haben eventuell. Beziehungsweise das Nichtglauben der anderen vielleicht für dich zu einer Bedrohung zu werden. Allerdings ist es das für mich das nur auf der Oberfläche. Denn wenn man mal genauer hinschaut, gibt es doch eine Menge Bewusstsein für das Übernatürliche. Ich denke, wir befinden uns auch gerade in einer Phase, in der das viel stärker zunimmt, ja? Für das Übernatürliche, für etwas Göttliches, für große Dinge wie Frieden, die Menschheit, für Solidarität. Also Leute spüren, es ist irgendwie etwas noch mehr da als nur das Rationale. Und natürlich würden Leute das vielleicht nicht zuerst auf den christlichen Gott beziehen, aber ich denke, viele Leute sind noch irgendwie auf der Suche oder sie haben so eine Antenne, also so ein Gespür für etwas. Und vielleicht müsste man den gerade eben formulierten Gedanken deswegen nochmal umdrehen. Vielleicht sind wir heute, ich sage jetzt mal wir als Christen, oder wenn du an Gott glaubst, vielleicht bist du ja dadurch herausgefordert und vielleicht öfters unter Zweifeln, weil viele nicht an Gott glauben. Auf der anderen Seite, wenn man es umkehrt, denke ich, dass vielleicht viele Leute, die im herkömmlichen Sinne vielleicht nicht glauben oder an den Gott glauben, gerade dadurch herausgefordert, dass Leute an Gott glauben. Weil sie eben merken, also es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt nicht nur gar nicht glauben und es gibt nicht nur glauben. Irgendwo befinden sich Leute vielleicht dazwischen. Und für sie ist genau das, Leute an Gott glauben, die große Herausforderung. Vielleicht auch eine gewisse Faszination und ein hingezogen sein. Und insofern, ich möchte es jetzt wieder zusammenbringen mit diesem Gedanken von diesem Quasi-Modo Geneti, also wie die Neugeborenen, wie können wir mündig sein? Insofern denke ich, dass wir als jemand, wir alle oder du, wenn du an Gott glaubst, auch wenn du vielleicht Zweifel und Herausforderungen hast, doch ein Botschafter dieser Nachricht bist, dieser Nachricht von Ostern und der großen Geschichte, die die Bibel über Gott erzählt. Und dass es einen Unterschied macht, wie du über deinen Glauben, deine Hoffnung, ja, auch deine Zweifel und Auseinandersetzungen redest, wie das auch, ja, wie du damit auch nicht nur mit dir selber in deinem Inneren damit umgehst, sondern auch in deinem Umfeld das vielleicht teilst. Und so kannst du vielleicht auch anderen Leuten ja damit helfen und eine wichtige Quelle für einen Zugang zu Gott zu werden. Und ich denke, das ist, was wir ja als Kreuzwerkprojekt leben wollen. Vielleicht jetzt auch nochmal viel stärker in der Phase, wo wir aus dem Gemeindeforum raus sind, wo wir ein bisschen davon, dass wir auf uns selber viel geschaut haben, wie funktionieren wir als Organismus und so weiter, auch nochmal wieder nach außen schauen wollen. Und dass wir es leben wollen, Botschafter für diese Nachricht, Jesus zu sein. Und vielleicht auch trotz dessen, dass du dir vielleicht nicht 100% sagen würdest, also für mich sind alle Fragen geklärt, es ist für mich glasklar. Vielleicht ist Zweifeln sogar wertvoller als Glauben oder eine ganz neue Dimension von Glauben und es geht nur um die ja, es geht hier nur um quasi irgendwelche Begrifflichkeiten. Aber deswegen finde ich, macht diese Geschichte von Thomas sehr viel Mut, weil hier jemand ist, der als der große Zweifler hingestellt wird, der aber letztlich in der Geschichte eine tiefere Beziehung zu diesem Jesus erlangt. Okay, kommen wir langsam zum Schluss. Und ganz zum Schluss nochmal ein ganz konträrer Gedanke. Richard Rohr sagte einmal, als er 1970, ist schon ein bisschen her, als er sein theologisches Seminar beendet hatte und dann als Priester arbeitete, meinte er, dass sein Job darin besteht, dass er auf alle Fragen eine Antwort zu haben müsste, ja, haben muss. Denn er hat ja Theologie studiert und so weiter und alles muss für ihn beantwortbar sein. Er hat aber dann durch viele, viele Jahre der Arbeit gemerkt, dass das eben nicht so ist. Dass sehr oft für ihn nicht zu wissen, aber vielleicht auch manchmal das Bedürfnis, nicht unbedingt wissen zu müssen, für ihn ja eine Art, eine tiefere Art des Wissens ist. Und eine Art des tieferen Fallens in eine Leidenschaft und in ein Mitgefühl, in eine Beziehung mit diesem Gott. Und diese Aussage setze ich bewusst nochmal ganz am Schluss, weil sie sehr konträr ist vielleicht auch zu dem, was ich vorher gesagt habe. Aber ich bleibe somit im Sinne von Johannes, Wir haben in den letzten, von Johannes, diesem Evangelisten, wir haben in den letzten Wochen sehr viel aus Johannes gelesen. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Dieser Typ ist sehr besonders. Er schreibt fast mystisch. Ja? Vers 22, er blies sie an. Er hauchte sie an. Ja? Was bedeutet das? Um nur ein Beispiel zu nennen. Und ich denke, und am Schluss sagt er auch nochmal dieses, ja toll, Thomas, aber die glauben und so weiter. Und er hat immer wieder sehr eigenartige Wendungen drin in seinen Geschichten und sehr mystische Herangehensweisen fast. Und man denkt, der ist doch irgendwie, vielleicht ist er verrückt oder warum ist er so irrational? Und ich denke, das ist er nicht. Aber er ist genial, weil er versucht, also weil er etwas sehr gut rüberbringt. Er bringt zum Ausdruck, dass Glaube auch etwas Mystisches beinhaltet, etwas Geheimnisvolles, etwas, was sich mit Rationalität nicht darstellen lässt, beziehungsweise in seinem Fall schreiben lässt, ja, und damit vielleicht auch nicht nur erfassen lässt. Und ich denke, das ist ein sehr großer Grund auch, warum es vielleicht manchmal Zweifel gibt, weil sich diese geheimnisvolle Dimension des Glaubens nicht immer vollkommen konkurrent mit den Begrifflichkeiten, die ich aus meinem Denken kenne, decken kann, weil es doch irgendwie etwas Fremdartiges ist und einfach aus einer anderen Sprachlichkeit herauskommt. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und ich denke, das sind genau diese zwei Pole, die in einer Spannung stehen. Zum einen das genaue Anfassen, das Hinterfragen und das Sichergehen wie der Thomas auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite das Geheimnisvolle, das nicht einmal wissen wollen, sich getragen fühlen, sich das Tiefe in den Glauben fallen lassen. Und ich denke, und das wünsche ich uns auch, und das ist sicherlich wohl die große Aufgabe, in diesen zwei Polen eine Balance zu finden. Und deswegen könnt ihr nochmal auf den Bildschirm gucken und nochmal in alle Gesichter gucken. Ich glaube, deswegen haben wir auch eine Gemeinschaft. Ich denke, deswegen geht auch nicht Glaube ohne Gemeinschaft, weil wir von den Momenten, wo andere vielleicht gerade sehr stark glauben können oder etwas sehr Ermutigendes erlebt haben, weil wir manchmal davon mitleben können und weil wir uns austauschen können, weil wir füreinander beten können. Deswegen, ja, speichert euch nochmal in eurem inneren Auge für die Woche diesen Bildschirm ab. Nehmt ihn mit und lasst uns diese Gemeinschaft leben. Und möchte euch auch Mut machen, Botschafter für diese Nachricht zu sein. Und nicht mit dem Vorbehalt einhergehen zu müssen, wenn ich nicht alle Fragen hundertprozentig über diesen Gott beantworten kann, dann kann ich vielleicht auch nicht nach außen gehen und über diesen Gott reden. Damit möchte ich schließen. Amen.